Wann haben Sie davon erfahren, auf welchem Weg Sie erzeugt wurden?
Da war ich 10 Jahre alt.
Und was hat das für Sie und Ihre Familie bedeutet?
Ich denke so einiges, allerdings nicht offensichtlich, sondern eher so im Verborgenen. Zunächst war es mal so, dass ich davon gar nichts wusste, aber meine Eltern wussten es natürlich. Sie haben sich ja dafür entschieden und ich denke schon, dass meine Eltern das beeinflusst hat, insbesondere meinen sozialen Vater, der mir zum Beispiel auch dann später gesagt hat, dass er eigentlich mir gegenüber immer sehr ängstlich, sehr zurückhaltend gewesen sei, weil er einfach sich auch so ein bisschen unsicher war. Er hatte wohl auch immer Sorge, dass ich etwas merken könnte. Und er sagte mir mal auch, dass es für ihn schwierig gewesen sei, das Fremde in mir ja zu akzeptieren oder dass er da nicht so richtig gewusst hätte, ja, was entwickelt sich da eigentlich noch raus, dass ihn das auch ja, verunsichert hätte.
Können Sie sich an die Situation noch erinnern, als Ihre Eltern Ihnen das mitgeteilt haben?
Ja, das war an einem Abend gewesen. Ich war 10 Jahre alt und wir sprachen so darüber, wem in unserer Familie ich ähnlich sehe, wie man das so sagt, vielleicht die Augen vom Großvater und die Haare von der Tante und was man so wiederfindet oder eben auch nicht wiederfindet. Und dann fiel wohl von mir der Satz, ja, von Papa habe ich ja eigentlich gar nichts. Das habe ich mir so für mich hin überlegt und mir dabei auch noch gar nichts gedacht. Und ja, meine Mutter hat das dann eben zum Anlass genommen, mir zu sagen, ja, dein Vater konnte auch keine Kinder zeugen. Und dann musste sie mir natürlich die Geschichte erzählen, ja, wie ich entstanden bin. Und dann habe ich auch gleich ganz viel dazu gefragt und wollte natürlich dann auch sofort wissen, wer der andere Mann ist. Also für mich war das ganz selbstverständlich, da ist noch jemand beteiligt und natürlich möchte ich wissen, wer das ist. Dazu konnte sie mir dann leider gar nichts sagen. Ich habe dann auch gefragt, ob der ja noch andere Kinder hat, ob der von mir überhaupt weiß, wie der so ist, was der gerne mag. Aber da konnte sie mir dann nichts zu sagen.
Dann ist das vor etwa 30 Jahren gewesen, dass Ihre Eltern sich für diesen Weg entschieden haben, also zu einer Zeit, wo noch auch die Mediziner eine Geheimhaltung verschrieben haben oder sich da haben was unterschreiben lassen. Oder denken Sie, dass Ihre Eltern schon mehr wussten über diesen Mann?
Nein, also meine Eltern haben mir wirklich alles gesagt, was sie dazu wussten und das glaube ich auch. Ihnen wurde damals tatsächlich geraten, eben gar nicht wieder darüber zu sprechen, auch möglichst ja nicht mit anderen darüber zu sprechen, um dann eine ganz in Gänsefüßchen normale Familie zu sein, die sie natürlich nicht sind. Als Spenderkind sagen wir auch gerne, Familiengründung durch Samenspende ist eben keine Behandlung von männlicher Unfruchtbarkeit, sondern eine ganz besondere Form der Familiengründung zu dritt.
Vielleicht nochmal zurück zu Ihrem Verhältnis zu Ihrem sozialen Vater. Ist das durch diese Offenbarung eher einfacher geworden, das Verhältnis, oder ist es schwieriger geworden?
Das Verhältnis zu meinem sozialen Vater ist insofern einfacher geworden, als dass ich mich nicht mehr fragen musste, was ist das irgendwie, warum erkenne ich mich da nicht wieder? Und ich habe es ja auch irgendwie mir vorgeworfen, dass ich dachte, irgendwie komisch, dass ich mich da jetzt so gar nicht drin wiedererkenne. Und ich denke, es ist eine Erleichterung für unsere ganze Familie, dass wir jetzt offen darüber sprechen können, zumindest innerhalb der Familie. Meine Eltern sind eben leider, insbesondere mein Vater, noch nicht so weit, dass sie auch offen mit anderen darüber sprechen, mit einigen ausgewählten Personen schon, aber sollen jetzt zum Beispiel nicht die Nachbarn wissen. Und das war auch, als meine Mutter mir dann erzählt hatte, wie ich entstanden bin, gleich ein Satz, der fiel, dass sie sagte, na ja, ich kann darüber natürlich sprechen und auch mit meinen Eltern, aber es muss ja vielleicht nicht jeder wissen und ich sollte mir doch schon gut überlegen, mit wem ich darüber sprechen möchte. Und dann tun sich einfach so ganz konkrete Situationen im Alltag auf, dass ich natürlich gerne mit meiner Freundin in der Schule darüber gesprochen hätte. Und dann wollte ich natürlich meiner Freundin nicht verbieten, mit ihren Eltern darüber zu sprechen, wusste aber, dass es meinem Vater sicher nicht recht ist, wenn diese Eltern darüber Bescheid wissen. Und da würde ich mir wünschen, dass sich Eltern, die sich für eine Familiengründung durch Samenspende entscheiden, solche Situationen eben vorher klar machen, dass sie dem Kind da nicht so ein implizites Schweigegebot mit auf den Weg geben und das Kind in so einen Loyalitätskonflikt bringen.
Sie haben vor einigen Jahren mit anderen zusammen den Spenderkinder e.V. gegründet, den Verein Spenderkinder. Warum? Mit welchem Ziel?
Weil es ihn bis dahin noch nicht gab. Die erste Generation von Spenderkindern musste einfach erstmal erwachsen werden, um ja so einen Verein zu gründen. Und es hat natürlich auch noch einen weiteren Grund, dass wir einfach leider erfahren mussten, dass unsere Rechte und unsere Perspektive einfach in den vergangenen 30 Jahren nicht besonders berücksichtigt wurde. Das heißt, wir haben oder die meisten von uns haben nicht die Möglichkeit zu erfahren, wer der biologische Vater ist, obwohl es von Anfang an eine Aufbewahrungspflicht gab und es war auch nie in Deutschland möglich, anonym Kinder in die Welt zu setzen. Also wenn man mal guckt, dann war sozusagen bis 1969 die Samenspende in Deutschland sowieso standeswidrig. Das heißt, Ärzte, die die durchgeführt haben, haben damit ihre Approbation riskiert. Ab 1970 war sie dann erlaubt in Deutschland und schon da hat sich der Justiziar der Bundesärztekammer dazu geäußert und eben gesagt, wenn das Kind fragt, müssen wir dem Kind auch sagen können, wer das ist. Und das wurde aber einfach nicht berücksichtigt. Und deswegen wollen wir uns jetzt dafür einsetzen, eben auf der einen Seite zu gucken, was ist noch da an Unterlagen, damit wir auch unser Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung umsetzen können. Und wir setzen uns natürlich dafür ein, dass künftige Generationen von Spenderkindern das umsetzen können. Und wir versuchen auch, das ist in der letzten Zeit immer mehr geworden, wenn es um Themen geht wie Eizellspende, Leihmutterschaft, Embryonenadoption, uns da einzubringen und unsere Perspektive mit einzubringen. Denn obwohl das Kind häufig das Ziel ist und insofern im Mittelpunkt, wird es eher, so ist unser Eindruck, doch als Objekt gesehen und viele ethische Fragen oder auch was die Würde des Kindes, die Würde des Menschen betrifft, werden einfach nicht hinreichend berücksichtigt.
Vielleicht noch ein Wort in dem Zusammenhang zu Ihrem Vereinsnamen Spender Kinder. Man stellt sich halt irgendwie immer Kinder vor, sie sind aber längst erwachsen. Warum der Name?
Der Name Spenderkinder soll unsere Beziehung zum Spender ausdrücken. Sozusagen Kinder bleiben ja immer Kinder gegenüber ihren Eltern, im Verhältnis zu ihren Eltern. Es kommt so ein bisschen aus dem Englischen, da gibt es das Wort Donor Offspring. Das kann man nicht so gut übersetzen ins Deutsche und so ist dann Spenderkinder draus geworden. In den Niederlanden heißt es auch so ähnlich, in Skandinavien und in der Schweiz. Also das Wort Spenderkinder hat sich da schon durchgesetzt.
Und zu Ihrer persönlichen Situation, was wissen Sie denn heute über Ihren biologischen Vater und oder was haben Sie versucht herauszufinden?
Ich bin dabei herauszufinden, wer das ist. Bisher ist es mir noch nicht gelungen. Ich weiß eigentlich gar nichts über ihn. Vermutlich wurde er so ungefähr dem Phänotypus meines Vaters angeglichen. Ja.
Welche Hürden haben Sie denn auf dem Weg dahin?
Naja, die Hürde ist die, dass der Reproduktionsmediziner, bei dem ich dann auch war, mir gesagt hat, Gene seien doch nicht so wichtig und ich hätte doch einen sozialen Vater und für mich entschieden hat, dass ich das nicht zu wissen brauche.
Also Sie haben den Eindruck, die Daten sind noch da, er könnte dieses Wissen preisgeben, aber er tut es nicht.
Ja, genau.
Es gibt dazu ja eigentlich ein Urteil, das heißt, Mediziner sind auch verpflichtet dazu. Denken Sie, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis Ihnen auch die Daten bekannt sind oder müssen Sie selber auch den Weg vor Gericht gehen?
Ja, sind wir auch dabei. Wir haben es erst auf andere Weise versucht, haben gemeint, wir könnten mit ihm ins Gespräch kommen. Da gab es aber keinerlei Kooperation, im Gegenteil, also und deswegen bleibt uns jetzt kein anderer Weg.
Vielleicht auch nochmal zu Ihrem Interesse daran zu erfahren, wer nun Ihr biologischer Vater ist. Angenommen, Sie finden eines Tages heraus, Sie bekommen die Daten, wer es ist. Welche Erwartungen, vielleicht auch Hoffnungen verbinden sich mit der Kontaktaufnahme?
Ja, ich würde einfach gerne wissen, wer er ist, um so ja, philosophisch das jetzt vielleicht auch klingen mag, um mich selbst auch besser verstehen zu können, auch noch mich ein Stückchen mehr kennenzulernen. Vielleicht finden manche Menschen, die ihre beiden Eltern kennen, das ganz komisch und können das gar nicht nachvollziehen. Aber für mich ist es so ein bisschen so, als würde ich sozusagen nur auf einem Bein stehen. Also mein eines Bein hat irgendwie Wurzeln. Da gibt es die Seite meiner Mutter, da finde ich einiges drin wieder. Gutes, nicht so Gutes. Und es gibt eben auch noch eine andere biologische Seite, die meines biologischen Vaters, die ich einfach nicht kenne. Und ja, das ist schon ein Stückchen Unsicherheit, Ungewissheit. Ich lebe trotzdem und habe jetzt kein schlimmes Leben, aber es ist eben doch ein wichtiger Teil auch meiner Identität, den ich mir da noch erhoffe. Im Moment ist es so sehr abstrakt, es ist ein Spender, ich kann auch sagen biologischer Vater, aber es ist ja in Wirklichkeit ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und ich bin ja auch sozusagen ein lebendiger Mensch und ich würde mich gerne auch mit diesem anderen Menschen auseinandersetzen, ihn einfach mal gesehen haben. Ja, zu hören vielleicht, was mag er gerne, vielleicht gibt es Übereinstimmungen, vielleicht auch nicht, um mich damit auseinandersetzen zu können, was ich bis jetzt nicht kann. Bis jetzt ist da sozusagen nur ein Fragezeichen oder eine Leerstelle und das ist ein bisschen unbefriedigend.
Verbinden Sie auch zum Beispiel finanzielle Vorstellungen mit dem Kennenlernen von dem Vater? Diese Frage wird häufig Spenderkindern unterstellt.
Ja, das bekommen wir wirklich häufig zu hören. Deswegen setzen wir uns auch dafür ein, finanzielle Forderungen auszuschließen. Ich habe auch keine finanziellen Forderungen. Mir ist auch kein Spenderkind bekannt, was sie hätte. Nee, habe ich nicht. Also mir geht es wirklich einzig und allein um den Menschen. Und ich fände es schön, wenn er sich auch zu einem Treffen bereit erklären würde. Und ich glaube, ich fände es verletzend, wenn er das nicht täte. Denn es hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun oder mit, ja, auch damit einfach zu seinen Taten, zu seinen Entscheidungen zu stehen.
Vielleicht sind sich auch manche Samenspender nicht über die Tragweite ihrer Spende bewusst. Was sollte vielleicht an der Stelle auch bedacht werden?
Die Samenspende wird ja häufig auch mit der Blutspende verglichen, wobei es da natürlich einen ganz existenziellen Unterschied gibt. Aus Keimzellspende entstehen, wie eigentlich jeder weiß, Menschen. Und ich denke, das wäre wichtig, das den Spendern auch nochmal ganz deutlich zu sagen. Es ist und war in Deutschland nie möglich, anonym Kinder in die Welt zu setzen. Und die Spender übernehmen auch eine gewisse Verantwortung mit ihrer Spende für die durch sie entstehenden Menschen. Das heißt, sie sollten wissen, dass diese Menschen ein Recht haben, zu erfahren, wo sie biologisch herkommen. Das heißt, dass sie spätestens mit 18 Jahren erfahren, wer der Spender ist, auch seine Adresse erfahren. Und der Spender sollte gut für sich überlegen, wie er damit umgehen kann. Vielleicht auch schon mal sich im Kopf damit beschäftigen, wie er das zum Beispiel auch mit einer Partnerin oder einem Partner bespricht, denn die sind dann ja auch irgendwie davon betroffen. Wenn er dann eigene Kinder hat oder auch noch bekommen wird, haben die Halbgeschwister. Und wir fragen uns natürlich, warum sich viele Spender das offensichtlich gar nicht vorher überlegt haben, dass das eben dranhängt. Also wir sehen uns nicht als Bedrohung für die Spender und wünschen uns aber einfach, dass die Spender darüber aufgeklärt werden und sich eben wirklich im Vorfeld damit auseinandersetzen, ja, dass da Menschen entstehen, die Rechte haben, die Bedürfnisse haben. Und das kann ja auch was Schönes sein, dann dort eben zur Verfügung zu stehen und sagen, ja, dafür entscheide ich mich. Das ist ja überhaupt nichts Schlimmes.
Gibt es Ihrerseits Ideen, Vorschläge an die Juristen? An welcher Stelle sollte vielleicht noch eine juristische Lücke geschlossen werden?
Die Schwierigkeit ist im Moment die, dass zwar einiges klarer geregelt ist, als auch einigen Reproduktionsmedizinern offenbar bekannt war. So zum Beispiel, dass die Aufbewahrungspflicht für Spenderdaten und die Zuordnenbarkeit auch zu den durch sie entstehenden Kindern von Anfang an gegeben war. Das heißt, dass die Daten deutlich länger als 10 Jahre aufbewahrt werden mussten, dass nicht gesagt wurde, wie lange, aber eben doch so lange wie nötig.
Was ist Ihr Vorschlag? Wie lange sollen die Daten aufbewahrt werden als Spenderkinderverein?
Da gibt es unterschiedliche Ideen. Zur Diskussion standen zum Beispiel mal 100 Jahre, so dass jeder während seines gesamten Lebens die Möglichkeit hat, darauf zurückzugreifen. Aus unserer Sicht wünschenswert wäre natürlich auch ein Spenderregister, wo die Spenderdaten zentral verwahrt werden, vergleichbar wie in England. Noch ein Schritt weiter und aus unserer Sicht ideal wäre der Eintrag des Spenders in die Geburtsurkunde, beziehungsweise nicht direkt in die Geburtsurkunde, sondern in den Geburtsregisterausdruck. Das ist sozusagen der Teil der Geburtsurkunde, den das Kind erst mit 18 oder mit 16 bekommen kann und den man zum Beispiel auch vorlegen muss, wenn man heiratet. So ist es bei Adoptierten. Da sind die leiblichen Eltern dort eingetragen und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass die Aufklärungsrate enorm gestiegen ist und jetzt bei ungefähr 90% oder noch darüber liegt. Ja.
Woran sollten Reproduktionsmediziner denken, wenn Eltern vor ihnen sitzen, die diesen Weg gehen möchten?
Sie sollten daran denken, dass Familiengründungen zu dritt durch Samenspende mehr als nur medizinische Aspekte beinhaltet, über die sie die Eltern umfassend informieren sollten. Das heißt, über alle psychosozialen Aspekte, die dann noch mit dranhängen. Die Eltern sehen häufig erstmal nur den Weg bis zum Kind, was ja in ihrer Situation ganz verständlich ist, aber der Weg geht ja noch weit darüber hinaus. Und auch über diese wichtigen Aspekte, die es da einfach noch zu bedenken gibt, sollten die Eltern informiert werden. Und das muss aktiv passieren, weil Eltern häufig, so sehr sie sich auch mit dem Thema beschäftigen, andere Dinge im Kopf haben und nicht die Perspektive der Kinder. Es ist ja auch logisch, sie sind ja die Eltern. Und deswegen muss ihnen die Perspektive der Kinder und auch der Kinder in 20 Jahren aktiv vermittelt werden. Und das muss auch gar nicht unbedingt der Mediziner machen, sondern aus unserer Sicht, der Sicht der Spenderkinder, wäre es gut, wenn er das abgibt an eine unabhängige, also finanziell und ideologisch unabhängige psychosoziale Fachkraft, die den Eltern einen Rahmen bietet und sie dort informiert, damit sie wirklich mündig sind, dann auch eine fundierte Entscheidung für oder eben auch gegen die Familiengründung durch Fremdsamenspende zu treffen.